Was ich auch gemerkt habe, dass ich quasi nochmal eine viel beruhigendere innere Haltung entwickelt habe beim Schreiben mit dem Blick auf mein eigenes Älterwerden. Es hat nochmal mehr Verankerung, mehr Tiefe in mir geschaffen, mich mehr geerdet sozusagen. So würde ich das beschreiben.
Hallo, ich bin Stefan, Babyboomer wie 15 weitere Millionen Menschen in diesem Land. Und ganz sicher haben ganz viele von euch auch festgestellt, dass seit einer Weile viel von, über und für uns geschrieben wird. Es tut sich eine ganze Menge auf dem Buchmarkt mit Themen übers Älterwerden, übers in Rente gehen und was wir sonst noch so in dieser Altersgruppe an spezifischen Themen haben. Und genau das, Bücher für und über diese Altersgruppe, ist Thema in dieser Episode mit meinem Gast Bertram Kasper, Podcast-Kollege und neuerdings auch Buchautor. Herzlich willkommen, Bertram.
Grüß dich. Ja, hi, grüß dich, Stefan. Schön, dass ich hier sein kann.
Bertram, bevor wir auf die Bücher zu sprechen kommen, die wir schätzen, und auch auf dein Buch, erstmal die Frage, was bist du denn für ein Lesetyp? So eher Sachbuch, auf der Sachbuchseite oder Romane?
Ja, ich lese wirklich eher Sachbücher, schon immer, auch Fachbücher, auch in meiner beruflichen Tätigkeit. Und ich lese sehr wenig Romane. Was ich aber lese, ist Gedichte. Also ich mag Gedichte, habe selber eine Zeit lang Gedichte geschrieben. Und da lese ich immer wieder, und da habe ich so Schätze, die ich dann aus dem Regal ziehe, eher moderne Sachen. Genau, und die lese ich dann und das macht mir Freude. Aber Romane selten. Ich habe jetzt Caroline Wahl mal gelesen, zwei Bücher von ihr. Das fand ich schon toll. Und wen ich total mag, bei dem habe ich auch ein Schreibseminar gemacht, ist Bodo Kirchhoff. Da lese ich gerade den neuen Roman von ihm. Mhm. Aber das ist eher wenig. Ja, also ich habe deutlich Fokus auf Fachliteratur.
Das wäre mir ähnlich, so 2:1 würde ich sagen. Wie ist das so überhaupt mit Zeit fürs Bücherlesen? Also liest du mehr, seit du Rentner bist?
Ja, würde ich glaube ich gar nicht sagen, dass ich mehr lese, als ich Rentner bin. Ich habe vorher auch viel gelesen. Ich habe mir oft bei der Arbeit auch die Zeit genommen, tatsächlich, um zu lesen. Das war auch notwendig. Zum Beispiel musste ich mich mit Gesetzesänderungen beschäftigen und Kommentare lesen und sowas. Also, oder auch Fachliteratur im Pflegekinderbereich.
Und bist du dann eher der Typ, der digital liest oder das Papier in den Händen spüren möchte?
Nee, ich habe mich wirklich gewandelt, obwohl ich ja älter werde, vom Papierleser zum Digitalleser. Und das liegt daran, dass ich so immer minimalistischer werde. Also ich habe jetzt gerade ganz viele Bücher quasi ausgemistet über Momox und so weiter. Und wenn ich mir jetzt Bücher kaufe, kaufe ich die auch nur noch digital.
Genau, also auf Reisen ist es ohnehin ein Vorteil. Da haben wir auch eine Parallele. Also ich frage zunehmend auch digitale Bücher an. Liest du manchmal zwei Bücher gleichzeitig oder immer schon eins nach dem anderen?
Nein, ich lese mehrere Bücher gleichzeitig. Also und kann die dann auch weglesen und mich wieder in das andere Buch eingrooven. Und ich springe auch zwischen Bodo Kirchhoff und Wolfgang Schiele als Beispiel. Also ich kann auch so springen. Weiß ich nicht, ist bei mir so.
Dann springen wir doch jetzt mal zu dem Buch, das du bewusst als erstes über Rente, in Rente oder übers Altern gelesen hast. Kannst du dich da noch erinnern?
Ja, das war tatsächlich das, worüber wir auch reden wollen, nämlich von dem Wolfgang Schiele, Rastlos im Beruf und Rastlos im Ruhestand. Also, und das hat mich deswegen so angesprungen, weil es einmal im Springer Verlag erschienen ist und weil Wolfgang Schiele eben jemand ist, der das selbst durchlebt hat und dann der Verlag auf ihn zugekommen ist und gefragt hat, will er das nicht übersetzen? Und das war das Sympathische für mich daran. Und aber lange davor, bevor ich überhaupt auf die Idee bin, einen Podcast zu machen, habe ich wirklich zum Beispiel die Generale-Studie übers Alter gelesen, habe den, ich glaube damals den 5. Altersbericht gelesen oder so. Also um so richtig einzutauchen tief in das Alter. Ja.
Wir haben uns nämlich verabredet, über die drei Bücher zu sprechen, die uns am meisten beeindruckt haben oder gelehrt haben im Kontext Älterwerden. Und ja, es hat sich rausgestellt im Vorgespräch, wir haben da gemeinsame Favoriten und Wolfgang Schiele gehört dazu. Willst du mal beginnen und sagen, was dich bei ihm am meisten beeindruckt oder gelehrt hat?
Also bei mir hat es wirklich bewirkt, dass ich mich über das Buch systematisch dem Älterwerden nähern konnte. Und ich nenne mich ja selber Altersstratege. Also ich habe so einen strategischen Teil in mir auch schon immer, mein Leben lang. Und von daher hat mir das Buch unheimlich entsprochen. Und zwar aus zwei Gründen, die ich total gut finde. Nämlich einmal, dass er einen wissenschaftlichen Anspruch hat und auch die Dinge inhaltlich beschreibt. Also er liefert immer den Theoriehintergrund auch dazu. Und dann bietet die aber gleichzeitig in dem Buch an, quasi in der Eigenreflexion tiefer einzusteigen. Und das hat mich einfach unheimlich angesprochen. Und dann spricht mich in dem Buch auch noch an, dass es einfach unheimlich gut gestaltet ist, dass immer wieder auch Grafiken da sind, so Kästen, wo man was arbeiten kann oder wo was zusammengefasst ist. Also es ist einfach richtig gut gemacht, finde ich. Und diese systematische Auseinandersetzung, die hat mir unheimlich gut gefallen. Und was mir auch total gut gefallen hat, dass er auch die schwierigen Themen nicht ausspart. Am Ende schreibt er auch über die Endlichkeit zum Beispiel. Oder er schreibt sogar über diesen transformativen Teil auch ganz am Ende im Sinne der Hochaltrigkeit. Und das fand ich einfach genial. Also das hat mir, das hat mir total imponiert, ja.
Also deiner Lobrede über Wolfgang Schiele kann ich mich in ganz, ganz weiten Teilen anschließen. Vielleicht noch ergänzend, er ist Ingenieur und ich finde, das merkt man auch, dass er das gelernt und praktiziert hat. Er zerlegt gewissermaßen die Mechanik der Rente in Einzelteile, guckt systematisch drauf. Und noch was Besonderes, er ist und war Ingenieur in Ostdeutschland und musste dann plötzlich seinen Beruf aufgeben, eine historische Wende, die nicht für alle eine Wende zum Besseren war, für ihn eben auch nicht. Und das ist halt ein Punkt, der auch, glaube ich, zum Tragen kommt, weil er hat sehr viele Fortbildungen gemacht, um sich dann so neu zu erfinden, wie wir das von ihm aus diesem Buch lernen, was zu dem Zeitpunkt vor 5 Jahren, als er es geschrieben hat, auch quasi eine Marktlücke war. Das erste, das sich systematisch mit dem Thema Rentenübergang befasst hat. Es gibt inhaltlich eine Sache, die ich so ein bisschen nochmal hinterfragen möchte. Er hat ja so starke Thesen, dass beispielsweise wer im Beruf rastlos ist, der wird es auch in der Rente sein. Oder er sagt, entspannter Ruhestand ist für die meisten ein Mythos. Und dann hat er noch so eine dritte ganz starke These, die sagt, Arbeit ist für fast alle der Identitätskern und wer die verliert, verliert eben ein Stück seiner Identität. Das ist sicher so für viele, gerade in unserer Generation, aber ich kann aus meiner Praxis als Berater für den Übergang Arbeit-Rente sagen, es gibt durchaus viele Leute, für die war Arbeit nicht das Zentrum ihres Lebens und sie tun sich trotzdem schwer mit dem Übergang in die Phase nach der Arbeit. Also da fand ich den Akzent ein bisschen überbetont.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich habe einen hohen Identitätsanteil, was die Arbeit angeht. Gell? Also, was ich aber spannend finde, auch bei den Leuten, jetzt mal ganz unabhängig, ob das sozusagen tief verankert ist in einem, die berufliche Identität, oder eher auch vielleicht belastend ist. Ich glaube, was uns allen bevorsteht, ist eben ein neues Narrativ, eine neue Identität zu entwickeln im Übergang.
Ja, das habe ich jetzt bei Wolfgang Schiele nochmal nachgeschaut. Er hat die schöne Formulierung, es gibt die Chance zur späten Selbstvergewisserung. Zwischen Arbeit und Endlichkeit liegt die Möglichkeit, Rollenbilder zu hinterfragen. Will ich Großeltern sein, Ehrenamtlicher oder einfach Mensch? Und dann gibt's noch den schönen Satz, die zweite Lebenshälfte kann bewusster, eigenständiger und weniger fremdbestimmt gestaltet werden. Ich glaube, da sind wir einer Meinung.
Ja, absolut, also da stimme ich dir zu 100% zu. Und ich glaube auch gerade diese Freiheit, die mit dem Übergang in den Ruhestand und dann überhaupt mit der dritten Lebensphase verbunden ist, dass es natürlich total gut ist, sich quasi wirklich auch eine neue Geschichte zu erzählen, zum einen und auch zum anderen, und darum geht's ja auch viel dann in meinem Buch, rauszubekommen, im Grunde, wie gelingt es mir, von meinen auch eher für mich negativen Narrativen wegzukommen und negativen Glaubenssätzen wegzukommen und die zu ersetzen durch das, was wieder mehr Leichtigkeit ins Leben bringt, mehr Balance reinbringt und sozusagen mehr Ausgeglichenheit am Ende des Tages.
Es ist vielleicht eine gute Stelle, um auf ein zweites Buch überzugehen. Da ist Hans-Werner Wahl, ein von uns beiden sehr geschätzter Autor.
Ja, total. Also Ich habe ihn auch mal wirklich persönlich kennengelernt. Ich habe ihn mal besucht in Heidelberg und habe da auch einen Podcast mit ihm aufgenommen. Und dann haben wir davor und danach lange gesprochen. Er hat Stückchen mitgebracht und einen Kaffee. Es war richtig, richtig schön. Und genau, und wir wollen quasi da sprechen über sein Buch Positive Alterspsychologie. Mhm. Und vielleicht magst du diesmal mal anfangen, was dich da so dran fasziniert hat. Und dann klinke ich mich mit ein.
Also Hans-Werner Wahl ist ja so einer der produktivsten Autoren, wird auf dem Feld der Alterspsychologie, hat auch eine neue Psychologie des Alters ein paar Jahre vorher geschrieben, die auch ein Standardwerk war. Und ich habe mir auch gefragt, was kann er jetzt noch drauflegen mit einer positiven Psychologie?
Genau.
Da gibt es natürlich auch erhebliche Schnittmengen. Schon bei der neuen Psychologie hat er ja sehr darauf abgehoben, dass es natürlich eine ambivalente Situation ist, mindestens in der Hochaltrigkeit, also dass Defizite und Gewinne anstehen mit dem Alter. Und mit der Hochaltrigkeit wird es nicht leichter. Aber er hält diesen Gedanken nachvollziehbar und auch mit einer wissenschaftlichen Empirie zu begründen, dass die Angst vor dem Alter, was ja auch ein psychologisches Phänomen ist, also ein Fakt, der ja seit 30 Jahren untersucht wird, dass es rationale und emotionale und empirische Argumente gibt, diese Angst vor dem Alter mit guten Gründen zu bewältigen.
Genau. Ich finde spannend, dass du gerade darauf abhebst, weil das war ja genau meine Motivation, quasi mich mit dem Älterwerden zu beschäftigen, eben genau wegen dieser Angst und wegen dem Respekt. Und ich habe mir einfach gedacht, so nach meinem Leitsatz, Fantasie durch Information ersetzen, je mehr ich über das Alter weiß, also auch fundiert weiß, deswegen auch Hans-Werner Wahl, auch richtig empiriegetrieben, datengetrieben, desto besser ist es für mich, mit meiner eigenen Angst, mit meinem eigenen Respekt umzugehen.
Da ist Hans-Günther Wahl sicherlich erste Wahl in der Art und Weise, wie er die apokalyptischen Reiter Krebs und Demenz, wie er sie selber nennt, entzaubert und mit seiner empirischen Zuversicht, seiner ansteckenden empirischen Zuversicht, die er verbreitet in seinen jüngsten Büchern. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist Stichwort empirische Zuversicht oder überhaupt Optimismus, Zuversicht, dass du Ansgar Grün nicht genannt hast als einen deiner Favoriten. Der hat immerhin schon 2010 ein Buch geschrieben mit dem Titel, den auch dein Podcast hat, nämlich Gelassen älter werden.
Habe ich auch mit großer Begeisterung gelesen, aber was mir viel mehr in Erinnerung geblieben ist, ist ein Gespräch mit ihm, was ich im Podcast gemacht hat. Und er ist ja in meinem Buch eins meiner Vorbilder fürs Älterwerden. Also, und von daher spielt er für mich eine viel, viel größere Rolle, als er die als Autor in diesem Buch spielt. Ich habe wirklich das Gefühl, ich habe eine Verbindung zu ihm auf eine ganz, du hast gerade das Wort entzaubert benutzt. Ich finde, ich habe eine Verbindung zu ihm auf eine zauberhafte Weise. Und er ist wie so ein Seelenverwandter, weil er so für mich zumindest so ganz tief lebt, das Loslassen. Einmal auch von seiner Rolle, aber auch von dieser Welt und versucht eben diesen Transformationsprozess hinzukriegen zu dieser spirituellen Ebene, die eben auch mit dem Alter verbunden ist. Und das fasziniert mich total. Und da ist er für mich wirklich ein echtes, echtes Vorbild. Und genau, weil mir das eher schwerfällt, das Loslassen.
Du sprichst die spirituelle Ebene an und da steht ja Pater Anselm Grün als Benediktiner in der jahrhundertelangen Tradition eben der Benediktiner und der jahrtausendealten Tradition der katholischen Kirche. Das war mal Leitbild für viele Generationen, aber für unsere Generation eigentlich nicht mehr. Da ist es ziemlich in Verruf gekommen.
Ja, genau. Und ich finde gut, dass du das so ansprichst, weil ich differenziere quasi das auf eine andere Art für mich. Nämlich ich versuche, den Mensch dahinter wahrzunehmen. Und so mache ich es beim Hans-Werner Wahl zum Beispiel auch. Also und gucke auch, was fasziniert mich sozusagen an dem Menschen dahinter. Und da gibt es eben auch beim Anselm Grün total viel, was mich als auf der menschlichen Ebene fasziniert. Und dann tritt das in den Hintergrund sozusagen, was mit dem christlichen Glauben verbunden ist, das spielt für mich dann gar nicht mehr so eine große Rolle, wobei ich mich schon als Christ bezeichne, aber zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten bin, aus bekannten Gründen. Ja, also, und ich habe auch einen ganz konkreten Fall erlebt, der mich dann abschließend wirklich dazu bewogen hat, vor einem Jahr jetzt diesen Schritt zu gehen. Und das hat aber nichts für mich damit zu tun, dass ich nicht gläubig sein kann. Und und dass auch jemand wie Anselm Grün auf wirklich dieser menschlichen Ebene ein Vorbild für mich sein kann. Und ich finde sehr beeindruckend, dass er sagt, und das macht ihn auch für mich wieder total sympathisch, dass er sagt, Glaube ist eine Entscheidung. Ja, und da steckt für mich einfach unheimlich viel, viel drin.
Ja, da bin ich dabei. Also ich habe Psychologie und Theologie studiert, weil ich damals ahnte und heute sicher bin, dass ohne diese ja geistliche oder spirituelle Dimension Menschen etwas fehlt und womöglich gerade im Alter das umso mehr fehlt. Beziehungsweise Alter dadurch mindestens nicht leichter wird. Vielleicht kann man es auch so ausdrücken. Ich wünsche jedenfalls jedem und jedem Menschen, dass er oder sie einen Zugang zu einer spirituellen Dimension findet. So, jetzt kommen wir aber zu Favorit Nummer 3. Jeder von uns hat sich ja 3 Lieblingsbücher übers Altern und die damit zusammenhängenden Themen ausgesucht. 2 gemeinsame hatten wir und jetzt bin ich gespannt, was ist dein individueller Favorit Nummer 3?
Ich habe mich jetzt entschieden für Pascalina Pericello, eine Schweizer Alternsforscherin und ihr neues Buch Own Your Age. Und das hat einen Grund auch, warum es mich so fasziniert. Ich mag sie, ich habe alle Bücher von ihr gelesen, auch die sie zur Lebensmitte geschrieben hat. Schon sehr früh habe ich die gelesen. Und ich finde einfach, ihr gelingt es, die Geschichten der Menschen mit ihrer Forschung zu verbinden. Und dadurch macht sie ihre Forschung unheimlich menschlich. Und genauso ist ihr Buch geschrieben. Es ist einfach, ich habe mir das mit meinem besten Freund, habe ich mir große Teile von dem Buch in einem gemeinsamen Urlaub wechselseitig vorgelesen. Und wir haben dann darüber diskutiert. Das war total spannend. Und sie schafft es irgendwie auf eine coole Art, finde ich, so auf so eine lockere Art im Grunde, schwere Themen gut zu verpacken und dabei gleichzeitig ähnlich wie auch wie Hans-Werner Wahl in seinem Buch eben über die positive Alterspsychologie unheimlich viel Mut zu verbreiten, ohne es zu verklären. Und das ist ja genau die Kunst. Also nicht wie so ein Influencer zu agieren, der Altwerden überhöht und nur das Positive sieht. Und ihr gelingt da eine unheimlich gute Balance, finde ich.
Ja, ein sehr beeindruckendes Plädoyer. Ich kann da nicht mithalten. Ich habe es einfach nicht gelesen, weil der Markt für, ich sag jetzt mal, psychologisch fundierte, in Richtung Ratgeber gehende Bücher doch riesig groß ist. Und hier habe ich eben nicht zugegriffen.
Was ist dein Buch, dein drittes?
Ja, also ich habe einen relativ neuen Favoriten. Das ist Venki Ramakrishnan, amerikanischer Biologe, Chemie-Nobelpreisträger. Und der hat 2024 ein Buch geschrieben mit dem Titel »Warum wir sterben müssen«. Ist ein ziemlich fetter Wälzer, der sich mit der aktuellsten Gerontologie auseinandersetzt. Und also vor allen Dingen eigentlich mit Blick auf Longevity. Und der sagt dann als Biologe so etwas Banales wie, jede Generation macht biologisch Platz für die nächste. Und dann folgert er daraus aber was, wie ich finde, sehr Spannendes, nämlich er sagt, Sinn entsteht, weil Zeit begrenzt ist. Wenn die Zeit endlich ist, dann wird es halt Zeit, was zu machen, diese Zeit zu gestalten. Und wenn man gestalten kann, dann wird Endlichkeit auch erträglich. Also im Grunde basiert das alles auf dieser banalen Tatsache, Menschen sind biologische Wesen mit Verfallsdatum, ja, also mit einer Restlaufzeit. Also man sollte sich jetzt einfach mal von der Illusion trennen, dass ewiges Leben auf dieser Erde jedenfalls möglich ist, sondern sich einfach um gutes Leben bemühen und dann endet das mit vergleichsweise sehr trivialen, banalen, bekannten Vorschlägen. Dafür sieht er drei große Schlüssel: ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Das fand ich dann als Resümee und Bilanz eines Bestsellers und Nobelpreisträgers erfrischend, einleuchtend und schlicht überzeugend.
Genau, und das ist der Grund, wenn ich das sagen darf, dass ich ja in meinem Buch mit der Endlichkeit beginne, also mit dem Sterbeprozess von meinem Vater, weil ich genau sage, dass im Grunde die Endlichkeit, die ja eigentlich gerne ausgespart wird, weil der Tod unangenehm ist, weil das Sterben unangenehm ist, dass die sozusagen dafür sorgt, wenn ich sie anschaue, wenn ich ihr begegne, wenn ich ihr ins Gesicht schaue, dass sie dann dafür sorgt sozusagen, dass ich mir bewusster mache, was will ich denn von meinem Leben? Was hat denn für mich Bedeutung? Wie will ich meine Zeit einsetzen? Was will ich noch erleben? Wofür will ich noch sein? Und das finde ich so spannend. Und von daher korrespondiert es gerade, finde ich, ein bisschen mit dem, was du gesagt hast, mit dem, wie ich es mir auch denke. Und wenn ich so zurückdenke, ich habe mich intensiv schon mit dem Tod mit 20 beschäftigt, weil ich eben mit 11 Jahren einen Bruder verloren habe durch einen Unfall. Und dadurch habe ich schon immer sozusagen mein Leben auch ein Stück geschärft, sozusagen vor dem Hintergrund der Endlichkeit.
Vor dem Hintergrund der Endlichkeit, das ist ein großes Bild, in das man viel hineindenken kann. Und da fällt mir wieder ein, das erste Buch, das ich gelesen habe, als ich neu Rentner war. Und da habe ich es zum zweiten Mal gelesen. Das ist nämlich Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Und das habe ich gelesen, da war ich Mitte 40, weil es Weltliteratur ist. Man muss es halt gelesen haben, habe ich halt auch gemacht. Und dann, als ich kurz davor war, aus dem Arbeitsleben auszuscheiden, eine kurze Auszeit genommen habe, weit weg von zu Hause auf La Réunion, das ist eine wunderbare Insel, da gibt es viel Schönes, aber unter anderem auch Haie. Da ist mal wieder Ernest Hemingway eingefallen, denn sein Held in dieser Geschichte, Santiago, ein alter Fischer, man weiß nicht genau, wie alt er ist, aber das heißt, er ist schon sehr lange am Fischen, war wochenlang erfolglos unterwegs. Und er musste ganz dringend einen Fang machen, um quasi überleben zu können. Und als er schon nicht mehr dran geglaubt hat, ist das Unglaubliche passiert, er hatte einen Fisch an der Angel. Und was für einen? Einen Marlin, von dem es heißt, er war zweimal so groß wie sein Boot. Und es war ein Kampf um Leben und Tod. Und der Fischer hat überlebt, der Fisch war tot. Er hatte ihn an der Angel, wollte damit zurück nach Kuba und es ist ihm nicht gelungen. Er, Santiago, ist angekommen auf Kuba, aber der Marlin war abgefressen von Haien, die ihn unterwegs ausgenommen haben. Und als ich das zum zweiten Mal gelesen habe, da habe ich es anders gelesen und anders verstanden. Da ist mir nämlich aufgefallen, da geht es ja auch um solche Sachen, dass jemand im Alter eine Riesenleistung vollbringt. Und jetzt habe ich was ganz Wichtiges vergessen. Der Santiago kommt zurück und dann heißt es so ungefähr wie im Grimmschen Märchen, er lebt glücklich und zufrieden weiter. Heißt es bei Hemingway natürlich ganz anders. Aber der Sinn ist derselbe, nämlich er hat etwas erlebt, was man von außen als Misserfolg betrachten könnte, aber er ist trotzdem stolz darauf, dass er diesen Kampf mal gewonnen hat und am Ende hat er den Kampf gegen sich selber gewonnen. Und ja, das waren für mich halt solche Sachen, die habe ich beim ersten Mal nicht gelesen, weil ich nicht alt genug dafür war. Und danach habe ich irgendwie den Titel anders verstanden.
Ja.
Jetzt aber zu deinem Buch übers Altern und da muss ich sagen, erstmal Respekt vor dem Mut, eins zu schreiben angesichts dessen, was jetzt schon in den Regalen steht. Elke Heidenreich hat anderthalb Jahre die Bestsellerliste angeführt mit ihrem schmalen Bändchen übers Altern. Ildiko von Kürti steht in den Startlöchern, wird in Kürze ein Buch über ihre Art zu altern veröffentlichen. Ich habe ein Bändchen vor Augen, Da schreiben 25 Prominente über die neue Lust am Altern, dass es nichts Schöneres gibt. Also es gibt jede Menge Bücher zum Thema, wie positionierst du dich angesichts der Konkurrenz?
Also ich habe gesagt, ich will ein erzählendes Sachbuch schreiben und ich will kein Sachbuch schreiben, was ein Tippbuch ist, also sondern ich will sozusagen meinen eigenen Prozess des Älterwerdens in den Mittelpunkt stellen. Und das ist auch der Teil in dem Buch, der fett gedruckt sein wird. Das ist die Herzspur, so nenne ich das auch. Und da beschreibe ich eigentlich meine eigene Geschichte des Älterwerdens und wie ich diesen Übergangsprozess und jetzt sozusagen meine Neuerfindung in die dritte Lebensphase hinein, wie ich das gemacht habe und wie ich das gestaltet habe, welche Gefühle damit verbunden waren, welche Ängste, auch welche schönen Momente und so weiter. Das ist quasi so der eine Teil. Und der andere Teil ist der Resonanzteil. Und da finde ich total spannend, dass ich da die Chance hatte, ganz viel von dem, was ich im Podcasten von den Expertinnen und Experten gelernt habe, mit zu verweben, sozusagen in dieses Buch, beziehungsweise meine Herzspur, meine Erlebnisse in Verbindung zu bringen mit dem, was ich im Podcast quasi gelernt habe. Und das ist dann die sogenannte Resonanzspur, die ist dünn gedruckt und die lädt die Lesenden auch dazu ein, quasi sich selber in Beziehung dazu zu setzen. Und ich setze noch so ein bisschen einen drauf, insofern, dass ich sage, auch dort mache ich noch transparent, wie manchmal innere Stimmen in mir in Zwiegespräche sind, weil es am Ende ja keine abschließende Antwort gibt, weil die große Herausforderung beim Älterwerden auch am Ende ist, eine Ambivalenzkompetenz zu entwickeln, beziehungsweise eine Kompetenz, auch das zu akzeptieren, was passiert. Also immer sich prozesshaft anschlussfähig zu bleiben. Und die dritte Spur in dem Buch ist, dass die Lesenden, wenn sie wollen, über QR-Codes dann in die Episoden hören können aus meinem Podcast, so dass sich das dann nochmal vertieft und nochmal andere Anregungen, die ich gar nicht in so einem Buch verarbeiten kann, im Grunde nochmal möglich sind. Und von daher, glaube ich, habe ich ein bisschen so ein Buch geschaffen, was ich natürlich, ich bin Debütautor, ich habe wenig Ahnung von dem Markt, was ich mit aller Zurückhaltung sagen muss, aber ich glaube, dass es sich durch die Art, wie ich es geschrieben habe, einmal auch mit diesem literarischen Stil, der sich dann verbindet mit einem Sachbuchstil und die Vertiefung durch den Podcast, was sich schon abhebt durch andere Bücher, die es im Moment übers Älterwerden gibt.
Es ist jedenfalls das einzige Buch, das ich kenne, das ausschließlich auf Podcasts als Quelle verweist und nicht auch auf andere Bücher. Mhm. Der Titel ist ja Die größte Reise deines Lebens. Hast du den ausgesucht?
Nein, sondern das war quasi ein Zusammenwirken von mir und dem Verlag. Und der Verlag ist ja, wie soll ich sagen, dem habe ich diesen ganzen Teil überlassen, der Covergestaltung, der Titelgestaltung, weil das die Profis sind sozusagen, auch dafür, wenn es darum geht, marketingmäßig unterwegs zu sein. Da habe ich mich sozusagen zurückgenommen.
Jetzt habe ich aber immer noch nicht verstanden, warum es die größte Reise deines Lebens heißt.
Die größte Reise war woanders.
Ja, genau. Das werde ich ja öfter gefragt. Aber ich glaube, ich kann da total gut mitgehen mit diesem Titel, Die größte Reise deines Lebens, weil wirklich die Themen aufploppen, die wir so gerne aussparen. Ja, und deswegen Die größte Reise deines Lebens. Und wir haben schon ein Stichwort genannt. Dazu gehört die Endlichkeit. Dazu gehört aber auch alles das, was mit Autonomieverlust zu tun hat, mit Abbau zu tun hat. Also all die schwierigen Dinge, die uns erwarten und wo es darum geht, letztendlich einen Weg dafür zu finden, damit umzugehen. Und deswegen die größte Reise deines Lebens.
Kommt erstmal in einen Denkprozess. Wer schreibt, der bleibt, aber wer schreibt, der verändert sich auch. Mhm. Wie ist es dir ergangen?
Ja, also für mich war es ein total intensiver Prozess, mit auch Schreibklausuren, wo ich mich wirklich zurückgezogen habe, wo ich ja mich in mich gekehrt habe sozusagen und wo ich gemerkt habe, welch starker innerer Auseinandersetzungsprozess das auch mit dem Verlag ist. Ich habe eine unheimlich gute Verlagsbetreuung gehabt, einen wirklichen Profi an meiner Seite, den Ulrich Ehrenspiel, der mich da begleitet hat. Und das war ein ganz intensiver Prozess für mich. Und der hat mir nochmal vergegenwärtigt, wie viel Freude ich am Schreiben habe, wie viel Spaß mir das macht, mich in Worten auszudrücken. Und ich habe schon immer geschrieben, seit ich 14 bin, aber viel, viel Fachliteratur auch in den ganzen letzten Jahren. Und diese andere Form des Schreibens, also mich nochmal ein bisschen kreativer ausdrücken zu können, weil diese Möglichkeit hat der Verlag mir dann letztendlich auch gegeben in meiner Herzspur, das war das Schöne daran. Und ich fühle mich gerade eingeladen, weiterzuschreiben. Und ich habe auch schon angefangen, einen Roman zu schreiben. Und das ist richtig, das macht richtig Freude. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich quasi nochmal eine, wie soll ich sagen, eine viel beruhigendere innere Haltung entwickelt habe beim Schreiben mit dem Blick auf mein eigenes Älterwerden. Also es hat nochmal mehr Verankerung, mehr Tiefe in mir geschaffen, mich mehr geerdet sozusagen. So würde ich das beschreiben.
Damit ist klar, noch bevor das Erstlingswerk erschienen ist, ist ein zweites sozusagen in Planung. Gehst du schwanger damit? Ich wünsche dir für beide viel Erfolg, viel Freude, jede Menge gute Erfahrungen und ich bin sicher, wir bleiben im Gespräch, nicht nur, weil wir dieselben Bücher mögen und noch weitere davon lesen werden, vor allen Dingen, weil wir das Anliegen teilen, dass es möglich ist, in dieser Gesellschaft für möglichst viele Menschen gut älter zu werden. Und in diesem Sinne, wir bleiben im Gespräch, wir sehen uns sicherlich auch mal wieder. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
Genau, so machen wir es. Vielen Dank für deine Ermutigung und dass ich hier sein durfte, Stefan. Vielen Dank, mach's gut.
War mir ein Vergnügen.
Tschüss. Tschüss.